Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast. Wie immer mit mir und dem guten Mighty Matze, Matthias Botthoff.
Hallo Carsten und auch ein herzliches Hallo an unsere hoffentlich vielen, vielen zahlreichen, gut gelaunten, gesunden Zuhörer.
Ja, Mensch, wir hatten ein UFC-Event am Wochenende mit einer kleinen Überraschung, würde ich sagen, im Main-Event. Wir haben kommendes Wochenende endlich UFC 256, Tony Ferguson. Aber Matthias, sollten wir lieber zuerst über die letzte Fight Night sprechen?
Natürlich sollten wir über die letzte Fight Night erstmal sprechen. Und das liebe ich so an dir, Carsten. Du kommst gleich zum Punkt. Nicht lange irgendein schwules Geschwätz, sondern gleich, wir hatten Bums. Und ja, genauso ist es auch. Wir hatten ja eine anfangs nicht so vielversprechende Fight Night, zumindest wenn man die Karte sich anschaut. Denke ich mal, nur für die eingefleischten Fans wirklich interessant. Aber was man dann am Fight-Abend oder bei uns ja Nacht dann im Main-Event gesehen hat, war doch eigentlich ganz ordentlich und spannend auch anzusehen. Auch und für die Zukunft vielleicht auch wegweisend, oder?
Ja, denn Marvin Vettori löste sein Short-Notice-Ticket ein und war, meine ich, der 14. oder 13. Platzierte im Mittelgewicht. Kämpfte gegen Jack Hermansson, der auf Platz 4 war. Und ja, die Leute haben sich gesagt, ja, Vettori ist schön und gut, aber Hermansson, das ist ein Killer, der wird das Ding machen. Das ist sowieso ein Short-Notice-Fight und. Aber, ja, 5 Runden lang sah Marvin, nicht alle 5 Runden, nein, das nehme ich zurück, aber Marvin Vettori sah über die 5 Runden insgesamt besser aus, ne?
Ja, du hast es treffend gesagt. Und schaut man sich die Voraussetzungen an, hat natürlich fast jeder oder die meisten mit einem Sieg von Jack Hermansson gerechnet. Jemand, der sich ja auch in der Zukunft für einen Titelkampf präsentieren wollte. Du hast es eben schon gesagt, Marvin Vettori war eigentlich nicht der geplante Gegner, sondern hat erst relativ kurz davon erfahren, beziehungsweise ist eingesprungen. Helf mir gerade auf die Sprünge, wer war eigentlich der Gegner von Jack Hermansson?
Kevin Holland.
Kevin Holland, auch natürlich ein mega interessanter Gegner. Nun ist es dann zu dem Fight mit Marvin Vettori gekommen. Und ich glaube, das ist für jeden Kämpfer immer eine schwierige Situation, wenn er sich über einen längeren Zeitraum auf einen speziellen Gegner vorbereitet hat, dann einen Gegner auf Short Notice bekommt. Weil ich finde, diejenigen, die immer kurzfristig einspringen, das sind diejenigen, die meistens am wenigsten zu verlieren haben. Und natürlich hat jeder erstmal gedacht, ja, der Vettori springt jetzt da ein und kommt mal so kurz daher. Fakt ist aber auch, dass Marvin Vettori ein volles Trainingscamp hatte, weil er, meine ich, glaube ich, nächste Woche oder übernächste Woche auch irgendwann einen Kampf gehabt hätte. Das heißt, er ist nicht so aus dem Urlaub gekommen, sondern war wirklich top vorbereitet. Man hat es auch gesehen an seinen konditionellen Fähigkeiten. Er hat 5 Runden lang eine sehr gute Leistung gebracht. In einer Runde hat man Jack Hermansson vorne gesehen. 4 Runden ging relativ sicher an Marvin Vettori, wobei man nicht sagen kann, dass Jack Hermansson einen schlechten Kampf gemacht hat. Der sah auch in fast jeder Runde gut aus, außer in der ersten Runde. Da hat er sich halt so einen Hammer eingefangen und man hatte schon kurz das Gefühl, der Drops ist gelutscht. Und ich denke, das waren wirkliche haarscharfe Entscheidungen. Man hätte den Kampf vielleicht schon abgebrochen. Ich meine, Herb Dean wäre Kampfrichter gewesen. Der hat auch in solchen Situationen schon öfter abgebrochen. Es war wirklich ein harter Schlag von Marvin Vettori, der da bei Jack Hermansson eingeschlagen ist. Und ich dachte auch, okay, der Drops ist gelutscht. Aber er hat sich nochmal gefangen, hat danach meiner Meinung nach auch einen super Kampf gemacht. Also es war von beiden eine sehr gute Leistung. Man kann jetzt nicht sagen, dass Hermansson da total versagt hat. Aber Marvin Vettori war irgendwie an dem Abend on point. Ich fand gerade seine linke Schlaghand, ich denke, du hast es auch so gesehen, die war echt brutal. Oder wie oft der mit der linken da reingehauen hat, aufwärts, gerade. Und die hat wirklich bös getroffen und Schaden angerichtet.
Ich denke, besser kann man eigentlich das Main Event auch gar nicht zusammenfassen. Klar gab es auch diese Szenen, wo man sich dachte, oh, findet Hermansson gerade eine Submission? Weil wir kennen ja Hermansson. Er hat schon öfters mal er hat ja fast Jacare submitted. Das dürfen wir nicht vergessen. Ja,
also Jacare, einer der besten BJJ-Kämpfer, die wir überhaupt in der UFC haben.
Eben. Und apropos Jacare, ich habe eben nochmal nachgeschaut. Ja, das stimmt. Marvin Vettori hätte eigentlich gegen Jacare kämpfen sollen, aber man hat dann gesagt, okay, Vettori kämpft jetzt gegen Hermansson und man tauscht quasi Vettori mit Holland, denn wir wissen ja, jetzt am Wochenende kämpft ja Kevin Holland gegen Jacare. Die zwei haben quasi getauscht.
Kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, würde ich sagen.
Ja, auf alle Fälle. Dann, ja, jetzt ist Marvin Vettori auf Platz 5 im UFC-Mittelgewicht. Ich denke, ja, das war ein Sprung in den Rankings, der sich sehen lassen kann.
Gigantischer Sprung für ihn. Und jetzt haben wir natürlich die Situation, Jack Hermansson ist dadurch zurückgeworfen worden. Der muss jetzt mindestens erstmal wieder 2 Kämpfe machen, um eine Titelchance zu bekommen. Bei Marvin Vettori könnte man sagen, okay, vielleicht noch ein Kampf jetzt gegen einen starken Herausforderer. Man hat ja als Beispiel schon, wem hat man uns, Paulo Costa hat man ins Gespräch gebracht, oder?
Genau. Er wollte ja den Kampf gegen Paulo Costa. Nach dem Kampf hat er gesagt, Borrachinha, let's go. Ist gar nicht mal so uninteressant, finde ich, die Ansetzung.
Nein, super Sache. Und wenn der den Kampf gewinnt, der Vettori, was möglich sein könnte, dann kommt er schon in die Position, wo er einen Titelkampf fordern könnte, oder?
Nachdem Robert Whittaker seinen Titelkampf aber bekommen hat, ne, das muss man auch dazu sagen. Ich will.
Robert Whittaker wird erstmal dran sein, aber danach hätte ein Vettori eine gute Chance, ja, Titelkampf zu bekommen. Sofern er natürlich jetzt nochmal ein Ding gewinnt. Ich denke, einen Kampf muss er noch machen, um dann wirklich das fordern zu können, so einen Titelkampf.
Absolut. Absolut.
War ein guter Kampf, hat wirklich Spaß gemacht, da zu schauen. Ja. Hätte man so nicht erwartet. Ja. Aber gut, das ist halt Kampfsport. Das ist halt das Schöne daran. Das ist nicht mal einfach so gekämpft und gewonnen. Und wir gehen ja immer gerne nach Zahlen und Fakten und die Zuhörer oder Zuschauer bei deinem YouTube-Kanal, die sagen ja dann immer, ja, habe ich ja vorausgesehen und bla bla bla, aber man kann die Dinge nicht voraussehen. Es zeigt einem immer wieder, wie überraschend, wie unterschiedlich doch so ein Kampf verlaufen kann. Und hier hat man jetzt wirklich einen Kampf gehabt, wo man nicht sagen kann, dass Jack Hermansson ein Blackout hatte oder nicht in Form war oder es war ein Lucky Punch. Sondern die haben wirklich 5 Runden beide super gekämpft und Vettori war am Ende der Bessere. Also, schöne Sache.
Ja. Dann hatten wir im Co-Main-Event Jamahal Hill versus Uvin St. Preux. Da war es in der 2. Runde vorbei. St. Preux ist halt, ja, OSP ist halt OSP. Wenn man seine Seite bei Tapology anschaut, sieht man, er gewinnt, er verliert, dann gewinnt er wieder, dann verliert er wieder, dann gewinnt er wieder was, dann verliert er wieder was. Ja, gehörte mal zu den Top-Leuten, aber die wichtigen Sachen hat er immer verloren und jetzt verliert er einfach regelmäßig.
Es war 5 Runden mit John Jones gegangen, oder?
Ja.
Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wo wir doch in der Vergangenheit oder in der jungen Vergangenheit jetzt die Diskussion hatten, dass einige Fighter die UFC verlassen werden müssen oder entlassen werden, wie auch immer man das nennen möchte. Einer der bekanntesten, das sollten wir vielleicht auch heute im Podcast nochmal ansprechen, Joel Romero, dessen Vertrag, ja, wurde er gekündigt, hat er noch Kämpfe gehabt? Du hast da wahrscheinlich bessere Informationen als ich.
Der hatte noch 3 Kämpfe offen. Der wurde rausgeworfen.
Wie kommt es dann, oder kannst du das nachvollziehen, wie es dann dazu kommt, dass der Vertrag ja gebrochen wird praktisch und dann so ein Kämpfer rausgeschmissen wird? Liegt es vielleicht daran, dass man sich nicht über die Kampfbörse einig geworden ist? Oder hat Joel Romero einen Titelkampf gefordert und hat gesagt, ey, wenn ich den nicht kriege, dann werde ich bockig oder so? Hast du da Hintergrundinformationen, die ich jetzt nicht habe, wie sowas zustande kommt, dass dann so ein Kämpfer rausgeschmissen wird?
Das ist tatsächlich eine sehr gute. Ich habe mich das auch schon gefragt. Ich frage mich, wenn die UFC doch einen Vertrag hat, wieso können sie ihn rauswerfen? Wahrscheinlich steht da aber auch, ich meine, solche Verträge sind wahrscheinlich ultra lang und da gibt es wahrscheinlich auch Ausnahmen, wenn die UFC irgendwie einen Verlust gemacht hat oder so, was sie aber, denke ich, nicht gemacht hat. Ich denke, die UFC kann das in Zusammenhang mit der aktuellen Pandemie irgendwie rechtfertigen. Dafür müsste man wirklich die Details kennen. Aber Es ist ja nicht das erste Mal, dass die UFC einen Kämpfer entlassen hat, der noch Kämpfe offen hatte. Und wenn die UFC ihm sagt, hey, meinetwegen bleibst du hier, du kriegst aber keinen Kampf und was weiß ich, dann alles schön und gut, wir bezahlen dich, deine Mindestgage, du kriegst keinen Bonus, kein gar nichts, dass er dann sagt, hey, lass mich lieber gehen, damit ich aktiv weiterkämpfen kann. Das kann ich mir auch vorstellen, dass man dann quasi ja ihn ja so auch rausbekommt.
Ich habe auch noch nie so einen Vertrag gesehen und das Ganze wird ja auch so ein bisschen gehütet, wie so ein rohes Ei. Normalerweise soll so ein Vertrag ja auch dem Athleten, dem Sportler eine Sicherheit geben, dass er weiß, okay, ich kann jetzt erstmal planen, ich habe diese Planungssicherheit, diese Zukunftssicherheit, ich habe 3-4 Kämpfe, das ist safe. Und wenn man dann trotzdem rausgeschmissen wird, ist natürlich für so einen Kämpfer immer ja eine beschissene Situation und auf einmal bricht es da weg und wir wissen jetzt wirklich nicht, was in den Verträgen drinsteht, wie groß der Anspruch oder die Sicherheit ist auf diese 3-4 Kämpfe oder ob das an verschiedene Voraussetzungen geknüpft ist, dass man zum Beispiel in einem gewissen Zeitraum diese Kämpfe machen muss oder dass nach so und so vielen Kämpfen nochmal neu verhandelt wird. Vielleicht wollte ja auch Joel Romero mehr Geld haben oder die UFC wollte ihm weniger bezahlen. Meistens geht es ja um die Kohle, oder?
Ja, prinzipiell schon. Wobei, ja, ich kann mir aber eine Sache sehr gut vorstellen. Und zwar, wenn wir jetzt davon ausgehen, Romero wurde ja rausgeworfen, Rachel Ostovich auch. Vielleicht hat man sich auch einfach gesagt, hör mal, hast du x Niederlagen aus den letzten x Kämpfen? Können wir den Vertrag auflösen. Rachel Ostovich hat die letzten 3 Kämpfe verloren, raus. Romero, 4 aus den letzten 5 hat er verloren, raus.
Ja, wir kennen halt diese ganzen Klauseln, die da drin stehen. Das kann sehr vielschichtig sein. Ich habe halt da leider keine Ahnung von. Ich habe nie so einen Kämpfervertrag gehabt. Ich habe aber zahlreiche Sponsorenverträge gehabt mit Supplementfirmen etc. Und da standen natürlich auch verschiedene Sachen drin. Wenn du die nicht erfüllt hast, dann konnten die halt vorzeitig von diesem Vertrag zurücktreten. Also kann man natürlich jetzt das Bodybuilding mit dem Kampfsport nicht vergleichen. Ich will damit nur sagen, die bauen natürlich in ihre Verträge irgendwelche Sachen rein, wo sie immer Druck auf den Athleten, auf den Sportler ausüben können. Und so könnte es natürlich in dem Falle auch gewesen sein. Wir werden es wahrscheinlich nie erfahren. So ein Vertrag wird mit Sicherheit nicht öffentlich gemacht. Und dann kommt ja noch hinzu, wie das wahrscheinlich bei mir oder im Bodybuilding halt auch ist, die Verträge sind halt individuell. Da sieht nicht jeder Vertrag gleich aus. Da kann also durchaus verschiedene Klauseln mit eingebunden sein, dass ein Vertrag bei Joel Romero anders aussieht als der bei John Jones etc. Das, wie das Management das aushandelt etc. Also es sind einfach zu viele Dinge, die wir beide nicht wissen.
Eben. Was meinst du? Was glaubst du eigentlich, wen könnte es noch treffen?
Ja, deswegen komme ich ja da drauf, weil wir gerade über OSP gesprochen haben. Mhm. Das wäre für mich auch so einer, wo die UFC sagt, du, wo soll bei uns die Fahrt noch hingehen? Hier ist langsam Ende der Fahnenstange. Vielleicht gehst du doch nach Bellator und holst da nochmal einen Titel oder sowas. Weil jetzt kommen die jungen Wilden wie ein Jamal Hill und der haut den weg. Ja, was willst du jetzt einem OSP als nächstes für einen Kampf geben? Da kann ja auch wieder nur so ein Newcomer kommen aus der Dana White Contender Serie oder so. Und ja, dann hast du wieder so einen frischen, jungen Athleten, der hungrig ist. Und ich weiß ja nicht, wie die persönlichen Ziele von einem OSP noch aussehen. Der wird wahrscheinlich nur noch kämpfen, um ein paar Dollar zu verdienen. Der glaubt vielleicht selber nicht mehr daran, dass er nochmal eine große Nummer wird. Und dann kommen so Leute wie ein Jamal Hill, die kommen ja in die UFC und sind hungrig, die sind wild, die haben nur eins im Sinn, die wollen den Titel haben. Die kämpfen vielleicht auch mal für den ein oder anderen Dollar weniger. Das sind ja die der Dana White am liebsten hat, die mit einer geringen Kampfbörse jeden Kampf annehmen und am liebsten 4 oder 5 Mal im Jahr kämpfen wollen. Wie ein... Shamayev. Das sind so Jungs, die liebt der Dana White. Ne? Die dann sagen, hier, pass auf, der Gegner ist mir egal, die Gage ist mir egal, Hauptsache ich habe einen Fight.
Ja. Ja, ich denke aber auch.
Das Spiel wird halt nicht mehr für ein paar Körner sich verprügeln lassen. Das ist halt schwierig.
Apropos Bellator, hast du mitbekommen, dass Anthony Johnson, der möchte ja wieder zurückkommen. Rumble.
Ja.
Der geht scheinbar zu Bellator, nicht zur UFC.
Ja, hat mich auch überrascht. Ich habe es heute auch erst gehört. Aber ist gut vorstellbar. Er gehört ja auch zu denen, die, ja, es ist schwer einzuschätzen. Er hat ja zum Schluss nicht mehr so den Lauf gehabt in der UFC. Und er ist trotzdem noch ein interessanter Kämpfer. Rechnet sich vielleicht aber selbst nicht mehr die größten Chancen aus in der UFC. Der will ja, glaube ich, im Schwergewicht starten, oder?
Halbschwergewicht.
Halbschwergewicht. Mhm. Ja, ist die Frage, wie er sich da selbst einordnet und ob er vielleicht ein so gutes Angebot von Bellator bekommen hat, dass er sagt, komm her, das ist interessant, da habe ich vielleicht auch bessere Siegchancen, kriege schneller größere Fights. Also er wird seine Gründe haben. Ich kann es jetzt gut nachvollziehen, dass er dann sagt, ich gehe zu Bellator, oder?
Ja, ich persönlich, ich glaube, es gibt da bestimmt auch einen Zusammenhang, dass die USADA bei der UFC testet und nicht bei Bellator. Ich will niemandem etwas vorwerfen, aber wenn man sich mal die Entwicklung von Anthony Johnson anschaut, seitdem er raus ist aus der UFC, ich weiß nicht, Matthias, du kennst doch die aktuellen Bilder von ihm, oder?
Ja,
also. Er hat schon zugelegt.
Ja, er hat jetzt schon wieder ein bisschen, könnte man sagen, runtertrainiert. Er hat jetzt eine ganze Zeit lang, man kann sich vergangene Bilder anschauen, eher einen Körper gehabt von einem Bodybuilder als von einem Kampfsportler. Und so eine gewisse Muskelmasse, die kriegt man halt nicht mit Haferflocken und Brokkoli, sondern da neigt man halt dann doch schon mal nachzuhelfen.
Zum Eiweißshake.
Mit einem Eiweißshake, genau. Sie wissen, worauf ich hinaus will. Und da könnte es durchaus natürlich auch, ja, genau ein Punkt sein, wo man sagt, komm her, Bellator, die testen nicht so streng, die testen nicht so viel. Bei der UFC wird ja wirklich schon sehr stark kontrolliert, sehr intensiv kontrolliert. Man merkt es ja auch daran, dass immer wieder Athleten gesperrt werden. Witzigerweise haben wir jetzt, ja, wir kommen ja praktisch von einem Thema ins andere. Ich hoffe, unsere Zuhörer verzeihen das ein bisschen, wenn wir jetzt unkontrolliert hier den Podcast runterreißen. Aber wir haben jetzt auch gerade wieder aktuellen bekannten Kämpfer mit Yair Rodriguez, der aufgrund, ja, Maßnahmen der USADA gesperrt wurde. Hier hat man ihn zwar jetzt nicht positiv testen können, aber der junge Mann hat sich halt mehrfach dem Test entzogen, in welcher Form auch immer. Beim ersten Mal sagt man dann, du musst aber und hin und her. Beim zweiten Mal sagt man, nochmal so ein Ding und du wirst gesperrt. Ja, und jetzt ist es aber zum dritten Mal passiert, dass er sich der Kontrolle entzogen hat. Und dann frage ich mich, wie blöd ist jemand?
Ja, also, ne, das Witzige ist ja tatsächlich, Yair Rodriguez wurde ja gesperrt, weil er gar nicht getestet wurde. Und nicht, weil er positiv getestet wurde. Er hat scheinbar seine App nicht geupdatet. Seine USADA-App. Und die muss dauernd wissen, wo er ist.
Das ist richtig. Ja, das wissen natürlich auch viele nicht. USADA, die Doping-Tester, das sind so Typen. Es gibt kaum schlimmere. Staubsaugervertreter, Autoverkäufer. Das sind so, ne, wo man keinen Bock drauf hat. Zeugen Jehovas. Die gehen dir halt richtig auf den Sack. Und du musst als Kämpfer jederzeit greifbar sein. Du musst nachweisen, wo du bist. Du kannst nicht mal eine Woche in Urlaub fahren oder so. Du musst jedes Mal die USADA über deinen, sagen wir mal, Standort informieren und die werden da richtig eklig. Mittlerweile, du sagst gerade, läuft es über eine App. Genau weiß ich das jetzt auch nicht. Aber es ist schon eklig. Aber du wirst ja nicht gleich gesperrt beim ersten Vergehen, sondern muss ja dann mehrfach der Sportler sich dem Test entzogen haben.
Dreimal innerhalb von 12 Monaten.
Und das mache ich nicht aus Dummheit oder aus Naivität oder weil ich so reisefreudig bin und um die Welt reise in der Corona-Zeit, sondern das mache ich bewusst, um so einem Test zu entgehen. Und auch da kann ich Anekdoten erzählen. Auch im Bodybuilding, das wissen vielleicht die wenigsten, werden Dopingtests gemacht. Und ich bin da schon dabei gewesen, wie da der ein oder andere Athlet dann zum Fenster rausgesprungen ist, aus dem dritten Stock und sich dann gewundert hat, wie hoch das ist, als er unten aufgekommen ist. um da den Doping-Tests aus dem Weg zu gehen. Also da gibt es die witzigsten und lustigsten Geschichten. Und die haben das ja nicht gemacht, sondern da ist schon immer ein Grund dahinter. Also es wirft auf alle Fälle einen Schatten auf Yair Rodriguez, ganz klar.
Ja, schwierig. Ich glaube ja auch Tyron Woodley, denke ich, der wird auch nicht mehr lange in der UFC sein.
Auch so ein Beispiel, ja.
Wenn man länger geht,
fallen ja da einem viele Namen ein, ja.
Ja.
Es ist halt die Frage jetzt, woran die UFC das festmacht. Machen die das wirklich daran fest, wie erfolgreich und wie alt der Athlet ist? Oder machen sie es auch daran fest, was der Athlet an Gage fordert? Da wird ja verhandelt, das Management wird verhandeln und wird sagen, pass auf, wir wollen für einen Kampf so und so viel haben. Und dann sagt die UFC, oh, nee, wir geben ihm nur so und so viel. Also wenn sie einer vielleicht billig verkauft, bleibt er vielleicht in der UFC drin. Das sind halt alles so Sachen, die würden mich mal echt interessieren. Da würde ich gerne mal Mäuschen spielen und da am Tisch sitzen, wenn über diese Verträge verhandelt werden. Habe ich wirklich mal Interesse daran, sowas zu erfahren, wie das abläuft.
Ja, das stimmt. Das.
Aber Woodley, Robbie Lawler, ja, wie gesagt, wenn man sich das anguckt, da sind einige, die da in Frage kommen. Das sind alle die eigentlich mal Top-Leute waren. Da, mir fällt auch so ein White Man ein. Ich meine, auch wenn es der American Hero ist und mal ein Champion war, aber was haben die für eine Perspektive? Jetzt die letzten Kämpfe verloren, teilweise heftig verloren, dann mal wieder einen gewonnen. Wo wollen die noch hin und was fordern die an Kohle? Wo dann die UFC sagt, hier ist unsere Schmerzgrenze, so viel zahlen wir nicht. Und dann kriegen sie vielleicht woanders so ein besseres Angebot oder ein gleichwertiges Angebot. Ganz schwierig zu wissen, was da hinter den Kulissen abläuft.
Ja. Ja. Ich denke, ja, Whiteman ist auch ein gutes Beispiel. Ich denke, es geht da tatsächlich auch um das Alter und um die Frage, wie lange können wir noch mit ihm planen? Romero ist alt. Ich habe gehört, die PFL will Romero nicht. Bellator will Romero auch nicht. Hat wahrscheinlich auch was mit dem Geld zu tun. Aber auch, natürlich, müssen wir verstehen, Romero kann mit jedem Mittelgewicht auf diesem Planeten mithalten.
Ja.
Und wenn Bellator sich jetzt einen Kämpfer ranholt, der bei der UFC rausgeschmissen wurde, und dann kommt Romero und zersägt Bellators Champion, ein Kämpfer, der für die UFC nicht mehr interessant war, in Augen der UFC, das wäre natürlich der Super-GAU für Scott Coker. Weil da kommt einfach jemand, wo...
Mit 41.
Genau. Und besiegt den eigenen besten Kämpfer. Und es ist dieser essentielle Unterschied, dass Romero rausgeschmissen wurde und nicht er freiwillig gegangen ist. Die UFC hat gesagt, wir wollen dich hier nicht mehr. Du bist zu uninteressant, du bist zu alt, was auch immer. Und dann geht er zu Bellator und besiegt dort den Champion. Na, das wäre, selbst wenn Romero dann bei Bellator unter Vertrag wäre, wäre das ein Sieg für die UFC. Und das will Scott Coker nicht.
Meinst du, die stehen immer noch so im Konkurrenzkampf? Ich hatte in der Vergangenheit immer mehr die Vermutung, dass Bellator und UFC vielleicht jetzt doch mehr zusammenarbeiten würden. Aber ja.
Zusammenarbeiten?
Ja, was heißt zusammenarbeiten? Ich hatte immer, weil ja immer mehr Athleten hin und her gewechselt haben, so Chandler zur UFC, und ich dachte, dass da schon so ein bisschen mehr Harmonie mittlerweile besteht. Zusammenarbeit natürlich nicht, aber eine gewisse Harmonie. Ne?
Ja. Vielleicht, wenn Bellator erkannt hat, dass sie einfach die ewige 2 bleiben werden.
Ich bin halt ehrlich, ich weiß auch nicht wirklich, wie das Verhältnis zwischen beiden Organisationen jetzt ist. Ich habe da mich nie schlau gemacht, habe da auch nie Interesse dran gehabt, da mal mir ein Bild von zu machen. Ich weiß nicht, wie die untereinander zueinander stehen, wie die übereinander reden, etc. Ich glaube schon, dass Dana White ist so ein Alpha-Tier. Ich glaube auch nicht, dass der irgendjemand anderen da akzeptiert oder sonst irgendwas, andere Promotions oder Promoter. Also ich glaube, das ist schon eine harte Nuss, der Dana White. Deswegen, schwer vorstellbar, dass die da irgendwie harmonisieren. Ich denke, von der Bellator-Seite her ging das dann schon eher mal. Aber der Dana White ist das Haifischbecken gewohnt. Der wird da kein Stückchen vom Kuchen abgeben, glaube ich.
Absolut. Denke ich auch. Und ich denke, da wird sich auch gar nichts dran ändern im Endeffekt. Ja. Sollten wir mal über UFC 256 sprechen, würde ich sagen.
Sollten wir auf jeden Fall machen, damit der Podcast auch nicht zu lang wird. Wobei der Main Event der letzten Fight Night wirklich gut war. Wer da nochmal reinschauen will, sollte sich die Zeit nehmen. Es waren 2-3 knackige K.O.s dabei, die echt Spaß gemacht haben, sich anzuschauen. Und gerade dieser Gabriel Benitez hat mir sehr gut gefallen. Toller Athlet. Also war eine gute Sache. War schön und hat Spaß gemacht zuzuschauen. Aber gut, haken wir die Fight Night ab und kommen wir zu dem Event. Ja, ich persönlich freue mich riesig drauf. Wie sieht's bei dir aus?
Absolut. Tony Ferguson im Co-Main Event. Davison Figueiredo. Man weiß ja, ich bin mittlerweile großer Fan von Figueiredo im Main Event. Und eine tolle Main Card mit Jacare, mit Junior Dos Santos. Man darf sich ehrlich freuen.
Ja, also ich finde es Hammer. Und ich oute mich jetzt hier einfach mal als Tony Ferguson-Fan und auch Charles Oliveira bin ich auch ein Riesenfan von. Figueiredo, also wer den nicht mag, der hat keine Ahnung von Kampfsport, den kann man nur lieben. Ein Athlet, der so aufgestellt ist, am Boden als auch im Stand so gut ist, der bisher eigentlich immer abgeliefert hat. Kein langweiliger Kämpfer, sondern wirklich einer, der die Entscheidung sucht. Und dann diese Kombination, dass ja beide erst vor 2-3 Wochen gekämpft haben und jetzt schon wieder gegeneinander antreten, also beide richtig heiß wie Frittenfett sind, das macht den Main Event halt nochmal richtig spannend. Und zum Thema Tony Ferguson, glaube ich, brauchen wir gar nichts zu sagen. Also Tony Ferguson ist jetzt schon eine Legende, oder?
Klar, einer der besten Kämpfer im Leichtgewicht, die wir je gesehen haben. Vergessen wir mal diese Justin Gaethje-Performance. Matthias, wir hatten es ja vorhin über das Thema. Short-Notice-Kämpfe, der Kämpfer, der den Kampf dann annimmt, der hat am wenigsten zu verlieren. Und also vor allem bei Vettori und Hermansson. Und genau das war eben auch der Fall. Gaethje hatte nichts zu verlieren, Tony Ferguson sehr viel. Ja, Ferguson hatte auch seine Fehler gemacht. Dürfen wir nicht vergessen. 2x Weight Cut und so weiter, aber was soll's. Jetzt ist er zurück. Ich freue mich mega. Ich denke, Charles Oliveira ist ein guter Gegner. Wir haben ja gesehen, gegen einen starken Striker wie Gaethje hatte er durchaus seine Probleme. Aber wir kennen Tony Ferguson, seinen crazy Kampfstil, auch auf dem Boden, wenn er plötzlich gegen Anthony Pettis einen Purzelbaum nach vorne macht und was weiß ich. Das heißt, Tony Ferguson wird, denke ich, ziemlich gut aussehen gegen Charles Oliveira. Und ich denke auch nicht, dass das eine, ich kann mir nicht vorstellen, dass er nochmal verliert, sag ich mal so. Ich denke, er wird sehr stark zurückkommen, aber das ist natürlich auch ein wichtiger Faktor. Dieses große Fragezeichen, wie stark kommt Tony Ferguson nach dieser verheerenden Niederlage gegen Gaethje zurück?
Ja, ich glaube, der Kampf ist legendär gegen Gaethje. Das war ja echt ein gigantischer Kampf, auch eine Mega-Leistung von Gaethje, darf man nicht schmälern. Auch wenn meiner Meinung nach Tony Ferguson da im Vorfeld schon Fehler gemacht hat und man dann im Kampfverlauf gemerkt hat, dass das schon ein Faktor sein konnte. Denn wenn man sich den Kampf anschaut, Tony Ferguson hat zwischendurch gute Aktionen gehabt. Ich erinnere mich auch an den Aufwärtshaken Ende der Runde. Ich glaube, es war die erste, zweite Runde, dritte Runde. Ich weiß nicht mehr so genau, steinige ich mich nicht dafür. Aber die Zuhörer können sich vielleicht daran erinnern. Tony Ferguson hat einen Aufwärtshaken geschlagen, böse getroffen bei Gaethje und wenn die Runde nicht zu Ende gewesen wäre, hätte es da unter Umständen auch das Ende für Gaethje sein können. Aber Gaethje hat sich gefangen und ihr kennt das Ende der Geschichte, hat einen mega Fight abgeliefert. Die Frage ist natürlich, wie hat Tony Ferguson diese 5-Runden-Schlacht überstanden? Er hat davor eine Siegesserie gehabt, es war seit langem seine erste Niederlage. Und wir wissen ja, Tony Ferguson ist so ein extremer Kopfmensch. Also bei dem kann es in beide Richtungen gehen. Bei ihm kann es in die Richtung gehen, er leckt mich doch alle am Arsch, die Niederlage juckt mich überhaupt nicht. Oder das kann so ein richtiger Wurm sein, der sich durch sein Gehirn frisst. Wir wissen ja aus der Vergangenheit, er hat schon mal psychische Probleme gehabt, hat Geister gesehen und weiß der Teufel was. Also er ist ein total verrückter Typ. Jemand, der absolut nicht einzuordnen ist, auf den man sich nicht einstellen kann, der freaky Moves drauf hat, der in allen Belangen ein kompletter Kampfsportler ist, der eigentlich auch nie Schwächen in irgendeiner Situation zeigt. Er fühlt sich irgendwie überall sicher. Er kann über die Runden gehen, hat eine tierische Kondition. Halt, wie gesagt, so ein richtiger Kampffreak. Und auf der anderen Seite haben wir Charles Oliveira, der natürlich jetzt eine richtige Siegesserie hat. 7, 8 Kämpfe hintereinander gewonnen. Und ja, alle durch K.O. oder Submission. Der Typ ist eine Wucht am Boden. Ich glaube, der hat einen dritten Dan in BJJ und ist so stark am Boden mit einer derjenigen, die die meisten Submission-Siege haben. Also ich finde den super. Der ist saugefährlich. Der hat eigentlich alles. Ich mache mir ein bisschen Sorge um Tony Ferguson.
Ja, weiß nicht. Das stimmt. Ja, Tony Ferguson hatte seine Probleme, aber wir wussten ja damals, das war ja auch die Frage bei dem Cowboy-Fight. Wie kommt er gegen Cowboy zurück? Weil das war genau nach dieser Zeit. Und er sah gegen Cowboy ab der zweiten Runde wunderbar aus. Er sah wirklich sehr, sehr gut aus. Wobei Cowboy halt auch nicht mehr der Alte ist, muss man. Also was heißt nicht mehr der Alte? Nee, aber Cowboy ist halt Donald Cerrone im Endeffekt. Ich frage mich, was genau wir erwarten dürfen von Charles Oliveira. Aus dem Grund, wir kennen sein Brazilian Jiu-Jitsu, das ist sehr, sehr stark, aber eben sein Striking, eben das hat er auch sehr stark verbessert. Und so wie du schon sagtest, wird das, ja, ich will nicht sagen, dass das ein knappes Ding wird und Tony verlieren kann, weil ich ein großer Fan von Tony bin. Aber ich werde auf jeden Fall mehr als nur gespannt vor dem Fernseher sitzen, das weiß ich jetzt schon.
Ja, mega, mega. Ja, es ist, ich finde, es ist eine schwierige Situation auch für Tony Ferguson, weil sein Wunsch, sein Traum vielleicht auch, war immer der Kampf gegen Khabib. Das wurde ihm ja jetzt geraubt. Und ich weiß nicht, er ist halt unheimlich schwer einzuschätzen. Er ist halt so ein Freak. Und jetzt stell dir vor, du arbeitest immer auf dieses Ziel hin. 3, 4 Mal wird der Kampf angesetzt. Du nimmst zwischendurch Kämpfe an, weil du sie machen musst. Aber in Wirklichkeit willst du eigentlich diesen Titelfight. Und jetzt kommt der Bruch und du weißt, ich habe den letzten Kampf verloren. Du fällst erstmal in so ein Loch rein. Wie soll es jetzt weitergehen? Wie ist aktuell seine Einstellung? Oder sagt er sich, okay, scheiß drauf, Khabib ist weg. Mein Ziel ist trotzdem klar definiert. Ich will den Titel haben. Das ist das Ding, wo ich hin will. Bei Charles Oliveira ist klar, der hat eine Siegesserie. Der hat nur ein Ziel. Der weiß haargenau, wenn ich jetzt gewinne gegen Tony, dann komme ich in den Bereich, wo irgendwann auch mal ein Titelkampf in naher Zukunft ansteht. Also wahnsinnig spannender Kampf, wo es meiner Meinung nach um richtig viel geht in dieser Gewichtsklasse.
Ja, vor allem für Tony Ferguson geht es um richtig viel. Ich denke, in seinem Kopf sagt er sich, hey, ich werde so gut performen, dass ich Khabib dazu bringe, dass er zurückkommt und er den Kampf mit mir will. Also ich denke, Ferguson hat sich fest in seinen Kopf gesetzt, dass er nochmal gegen Khabib kämpfen wird und er alle davon überzeugen wird, und er auf jeden Fall diesen Gürtel möchte.
Ja, das wäre so ein Ding. Ich meine, die Zeit läuft ihm auch ein bisschen weg. Er ist jetzt 36, 37 rum. Das heißt, es sind die letzten Tage einer Kämpferkarriere. Ja, Tony Ferguson ist ein Freak. Kann sein, dass der jetzt wirklich doppelt und dreifach gut zurückkommt. Dass dieser Gaethje-Kampf ihm nochmal einen richtigen Pusher gegeben hat. Das hat man ja auch oft, dass so eine Niederlage so ein richtiger Weckruf sein kann, dass man danach sich wieder reinkniet ins Training, dass man wieder heiß wird, sich zu zeigen etc. Du hast ja auch oft, wenn ein Kämpfer zu oft gewinnt, dass der in so ein Motivationsloch fällt, so nach dem Motto, ja, ich gewinne immer und du musst dann wieder mit der gleichen Härte ins Training gehen. Da kommt dann auch so ein bisschen der Schlendrian. Und dann ist es manchmal vielleicht gar nicht verkehrt, wenn man so einen Weckruf bekommt und dann nochmal richtig voll durchstartet. Auch das ist Tony Ferguson zuzutrauen. Also wer jetzt zuhört, merkt schon, ich bin komplett unentschlossen. Und das macht ja diese Spannung von diesem Kampf aus. Wenn ich jetzt schon wüsste, wer gewinnt, ja, eindeutiges Ding und so langweilig, dann hätte ich nicht diese Spannung, nicht diese Freude daran, diesen Kampf am Wochenende zu sehen.
Absolut. Bei
Figueiredo gegen Moreno, da bin ich mir schon wieder relativ sicher, dass Figueiredo das Ding gewinnt. Da bin ich nicht so angespannt wie bei den beiden, die aufeinandertreffen, oder? Wie ist es bei dir?
Genauso. Ich freue mich drauf, Figueiredo zu sehen, aber das ist wie bei beim letzten Pay-Per-View. Da wusste man, Shevchenko gewinnt, man wusste, Figueiredo gewinnt. Jetzt weiß man wieder, Figueiredo gewinnt, man weiß aber nicht, ob Tony Ferguson gewinnt.
Ja.
Und genau das ist das Spannende. Es geht hier um so viel für ein Tony Ferguson. Es geht auch um so viel für das Lightweight. Stell dir vor, Tony gewinnt. Was dann? Wir haben ja McGregor gegen Poirier. Was wird dann aus Tony? Weil der hat sich dann auch wieder einen Titelkampf eigentlich verdient.
Ja, definitiv. Und wenn er gewinnt, dann bin ich mir auch sicher, muss er richtig abliefern. Weil so ein Charles Oliveira, den schlägst du nicht im Vorbeigehen. Ich bin sicher, das wird ein guter Kampf. Das sind beide Langweiler. Ich kenne keine langweiligen Tony Ferguson-Kämpfe.
Gibt's ja auch nicht.
Ja, und auch die Kämpfe von Charles Oliveira. Guck dir das an in seinem Kampfrekord. Da ist nicht ein langweiliges Ding dabei bei dem Typen. Deswegen liebe ich den so. Der hat immer abgeliefert. Submission, K.O., Submission, K.O. Da gibt's keine Decision. Der gewinnt oder verliert, aber nie, indem er über die Zeit geht. Ich weiß überhaupt nicht, ist der schon mal überhaupt... Ich glaube, der ist noch nie über die Zeit gegangen, der Typ.
Gute Frage.
Oder?
Ja, auf jeden Fall.
Der ist noch nie, ich gucke gerade mal bei seinem Fight-Rekord hier, der ist noch nie über die Zeit gegangen. Ich überfliege das jetzt nur, also nagelt mich nicht drauf fest. Der ist noch nie über die Zeit gegangen. Also Wahnsinn. Echt Wahnsinn. Ein Typ, der spannende Kämpfe macht, da macht es einfach Spaß zuzuschauen. Und egal, wo der ist, am Boden oder im Stand, ist wie bei Tony Ferguson. Das sind einfach Kämpfer, die suchen die Entscheidung und die sind auch nie langweilig. Die liegen nicht auf dem Rücken und versuchen sich da auszuruhen, bis die Runde zu Ende ist oder klammern sich irgendwie fest am Gegner, um irgendwie zu überleben. Die arbeiten die ganze Zeit, die suchen die ganze Zeit nach dem Sieg am Boden, im Stand. Charles Oliveira am Boden, das wirst du nie erleben, dass der einfach auf dem Rücken liegt. Der wird immer versuchen, egal in welcher Position er ist, noch irgendeinen Joke anzusetzen oder sonst irgendwas. Und Tony Ferguson, was der für ein Freak ist, in allen Situationen, wie gesagt, da brauchen wir jetzt gar nicht mehr drüber reden. Ja, Hammer Fight und ich wüsste jetzt nicht, was ich tippen soll, wer gewinnt.
Ja, schwierig. Wüsste ich auch nicht, bin ich ehrlich. Es sind drei Runden, drei... Ich denke, Ferguson durch Decision.
Das wäre der erste Kampf, der bei Charles Oliveira über die Runden geht.
Ja, dann Ferguson via TKO.
Ich will mich gar nicht festlegen, ist einfach nur geil. Vielleicht fällt mir noch was ein zum Schluss. Ja, was haben wir noch auf der Fightcard? Ronaldo Jacare Sosa gegen Kevin Holland. Der Kevin Holland ist ja auch eine Granate, der Typ. Der macht jetzt, glaube ich, in diesem Jahr seinen fünften Kampf, oder?
Ja, da hat er auch so einen ganz, ganz starken K.O. gegen Buckley war das, glaube ich, ne?
Ja, kann sein, dass es Buckley war. Ich meine, der hat die letzten Kämpfe meistens durch K.O. gewonnen.
Ja.
Also den Typ finde ich auch brandgefährlich. Also finde ich auch echt brandgefährlich. Und der Kampf gegen Joaquin Buckley, das war ein richtig geiler Kampf, hat Spaß gemacht zuzuschauen. Und in der kurzen Zeit jetzt so viele Kämpfe abliefern, da sind wir halt wieder bei dem Thema, was wir eben hatten. Du hast diese alten Kämpfer, die natürlich auch so eine Frequenz nicht mehr fahren können. Die haben ihre Wehwehchen, die haben ihre, ne, wie ein, nennen wir einfach mal ein Beispiel, ohne dass es böse gemeint ist, White Man. Die haben halt schon Kilometer auf der Uhr. Und dann hast du als Dana White diese jungen Leute, so ein Kevin Holland als Beispiel. Und die brennen da drauf, die wollen fighten, die kannst du ja alle zwei Monate in den Käfig stellen. Also brandgefährlicher Typ, richtig, richtig gefährlich. Und der kommt gegen so einen alten Hasen wie Ronaldo Sosa. Boah, ich bin gespannt. Also auch das ist in meinen Augen ein spannender Kampf. Ronaldo Sosa natürlich schon in die Jahre gekommen. Aber nie zu unterschätzen, nie zu unterschätzen. Also ich finde den richtig gut und auch eine Granate am Boden. Ich weiß nicht, ob Kevin Holland am Boden so stark ist.
Auch Jacare muss seinen Kampf jetzt aber gewinnen, sonst ist er auch einer der Kandidaten wie Romero, ne?
Genau, genau. Ich meine, das hatten wir ja, das Thema. Und ihn würde ich auch so einschätzen, das ist vielleicht sein letzter Kampf in der UFC. Ich meine, wo will er noch hin? Wo? Die letzten Kämpfe hat er verloren. Er hat den gegen den Champion verloren, das ist jetzt keine Schande. Blachowicz hat einen guten Kampf gemacht. Aber ja, letztendlich hat er verloren über 5 Runden. Davor hat er gegen Hermansson verloren. Ja, es ist schwierig. Wo willst du den einordnen? Auf der anderen Seite, er hat natürlich auch ja, viele Kämpfe gut gemacht, aber ja, es ist halt jetzt irgendwie Ende. Man sieht halt die Zukunft nicht. Was will man ihm noch für Kämpfe geben? Deswegen vermute ich, wenn er den Kampf verliert, ist er raus.
Ja.
Wenn er gewinnt, hat er vielleicht noch eine kleine Chance, in der UFC zu bleiben. Aber ich denke, das wird hart für ihn. Wie gesagt, so ein junger, aufstrebender Fighter. Ich kann mir schon vorstellen, dass Kevin Holland versucht, im Stand zu bleiben. Wenn er eine gute Takedown-Defense hat, wird er im Stand das Ding gewinnen. Entweder nach Punkten oder sogar durch TKO.
Schauen wir mal. Kevin Holland ist natürlich ein Arbeitstier auch. Also an dem kam man 2020 nicht vorbei, weißt du? Das ist eben genau das, was du vor 1-2 Episoden angesprochen hast. Klar ist die aktuelle Situation beschissen, auch was den Profisport angeht. Aber dadurch kristallisieren sich neue, aufstrebende Leute raus. Eben wie ein Kevin Holland, der so oft kämpft, wenn man regelmäßig die UFC schaut, dann hat man das Gefühl, der kämpft ja dauernd.
Ja.
Eben wie ein Chimaev oder auch ein Figueiredo. Ich kann es nicht oft genug sagen. Da verteidigt jemand innerhalb von 3 Wochen 2-mal seinen Gürtel. Das ist brutal.
Noch nie gegeben. Und man hat das Gefühl, die, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, die UFC züchtet sich gerade ein paar neue Superstars.
Braucht sie ja auch. Khabib zurückgetreten, McGregor ist auch nicht mehr der Jüngste. Ich finde, bei Adesanya zündet das noch nicht so. Sie wollen ja Adesanya zum Superstar machen, aber da geht dieser Funke nicht über. Masvidal ist auch zu alt?
Ja, und du hast ja das Problem bei den Superstars, die sind halt so extrovertiert und kämpfen halt auch zu wenig. Ich meine, Conor, schön und gut, aber wie oft hat er gekämpft in den letzten Jahren?
Ja. Da, selten.
Das, ja, das hält das Ganze nicht am Leben. Du brauchst Kämpfer, die das Ganze am Leben halten. Du willst Kämpfer sehen. Das kann ich schon verstehen, dass die UFC jetzt sagt, pass auf, das alte Gemüse raus, den jungen Leuten ein bisschen mehr Kohle geben und die lassen wir uns richtig durchstarten. Und dann hast du so jemanden wie ein Holland und wie sie alle heißen, die wir jetzt in der Vergangenheit gesehen haben, oder auch vielleicht ein Marvin Vettori etc., die kannst du ja jeden Monat in den Käfig stecken. Und das braucht die UFC. Neue Stars werden da, glaube ich, gerade geboren und dafür wird die Corona-Zeit genutzt.
Absolut. Gut. Junior Dos Santos haben wir ebenfalls, ne?
Ja, Junior Dos Santos, wir haben ja schon oft drüber gesprochen und jedes Mal erzählt, bla bla bla.
Auch einer dieser Kandidaten.
Aber genau. Siehst du, das ist auch das, was wir Anfang unseres Podcasts gesagt haben, wenn man sich länger über das Thema unterhält und man geht so ein paar Namen durch, dann wird die Liste immer konkreter und größer der Namen, die da rausfliegen könnten. Und der Zug ist abgefahren, wenn Junior Dos Santos jetzt verliert gegen diesen jungen, aufstrebenden, das ist, glaube ich, französischer Name, ne? Cyril Garnet oder, ne? Wenn der den weghaut, ja super, dann hat er verloren gegen so einen Newcomer und das kann passieren, weil der schlägt ein richtiges Fund, ein starker Gegner, ein hungriger Gegner, ein junger Gegner oder sagen wir es mal so, bei der UFC jung Vom Alter her ist er, glaube ich, gar nicht mehr so jung. Ah, doch, 30. Ja, 30 ist noch super. Auch super, weil er Europäer ist, Franzose ist. Also auch ein Gebiet, wo die UFC noch Platz hat, marketingmäßig was zu machen. Und ja, so das Schwergewicht braucht auch neue Gesichter. Junior Dos Santos ist jetzt auch am Limit. Das Kinn ist nicht mehr so hart. Er geht relativ schnell K.O. Er hat nicht mehr die Nehmerqualitäten. Vielleicht ist da schon der ein oder andere Schaden im Kopf passiert. Er ist jetzt auch 36 und im Schwergewicht 36 bei den harten Schlägen, die er eingesteckt hat. Ich meine, er hat die letzten drei Kämpfe verloren.
Ja, schade eigentlich. Vor allem, weil er diese Kämpfe hatte, wo man sich dann nochmal dachte, oh, Moment mal, geht es da vielleicht nicht doch nochmal in Richtung Gold? So wie beim Overeem, weil bei Overeem, ja, da denkt man sich mittlerweile, hey, der liefert immer noch ab, der gewinnt ja immer noch. Und man hatte eine kurze Zeit auch das Gefühl bei JDS, aber in den letzten Kämpfen hat sich dann doch eher gezeigt, okay, ja, gegen wen hat er da alles verloren? Gegen Rozenstruik, ärgerlich, gegen Curtis Blaydes und gegen Ngannou. Davor hat er aber gegen Derrick Lewis gewonnen, gegen Taito Iwasa, gegen Blagoj Ivanov. Er hatte seine drei Siege in Folge und jetzt aber drei Niederlagen in Folge.
Ja, das. Ja, aber was willst du mit ihm anfangen? Wo willst du ihn hinstellen? Das Problem haben wir ja. Er hat gegen Overeem verloren, er hat gegen Ngannou verloren, er hat gegen Curtis Blaydes verloren. Das heißt, er wird in naher Zukunft definitiv keine Titelchance bekommen. Das heißt, er tümpelt da so im Mittelfeld rum. Welche interessante Kampfpaarung willst du ihm noch anbieten? Und jetzt haben wir ja schon das Problem. Er kriegt einen Nachwuchsgegner.
Ja, das sagt ja schon alles.
Genau.
So blöd es klingt. Aber ein junger, ungeschlagener gegen einen ehemaligen Champion, eine alte Legende, die drei Niederlagen in Folge hat, aber immer noch Fans hat, weil man sie halt kennt, ist ja klar. Das ist ja das Bellator-Prinzip. Also, es geht ja ganz klar auch, denke ich, darum, man möchte vermutlich, dass der Franzose gewinnt.
Ja.
Weil viele sich diesen Kampf anschauen werden. Entweder weil sie Heavyweight-Action mögen oder weil sie, ich weiß nicht, was auch immer mögen. Man möchte vermutlich, dass der Franzose hierbei gewinnt und dabei klar ein Statement setzen: Guck mal, es gibt ein neues Heavyweight.
Ja.
Weil jetzt hat er seinen Main-Card-Spot. Jetzt ist er auf der Main-Card und kriegt einen guten Kampf gegen einen guten Gegner. Das Problem bei Junior Dos Santos ist ja nicht, dass er schlecht ist. Nur er kann diese harten Treffer nicht mehr einstecken.
Genau, vollkommen richtig. Ich meine, der Typ ist ja ein super Kämpfer. Der hat ja auch eine Geschichte hinter sich. Drei Schlachten mit Cain Velasquez. Guckt euch die Dinger mal an. Also unglaublich, was da eingesteckt wurde, ausgeteilt wurde. Boah, also ganz brutal. Nichts für schwache Nerven. Aber jetzt hat er halt das Problem, das Gehirn, der Kopf, das ist alles empfindlich. Da kann er wahrscheinlich gar nichts für. Das klingelt halt ruckzuck und dann geht man halt K.O. Das ist leider so ein echtes Problem. Ja, deswegen, wir sind wieder an dem Punkt, wo man sagen muss, ich glaube, das wird ein entscheidender, ganz entscheidender Kampf für ihn.
Oh ja.
Den kann ich mir vorstellen bei der Bellator.
Meinst du?
Ja.
Ja, Junior Dos Santos ist gut aufgehoben neben Fedor und Co. Das stimmt.
Da würde er reinpassen. Das wäre auch ein interessanter Kampf, den ich gucken würde. Definitiv.
Gibt es bei Bellator eigentlich junge Heavyweights? Also jetzt mal eine blöde Frage, aber wenn ich an einen Schwergewichtskampf bei Bellator denke, dann denke ich an Fedor, Wanderlei Silva, Chael Sonnen, Tito Ortiz, Rampage Jackson, genau. Ich kenne keinen jungen Schwergewichtskämpfer. Außer Bader. Das ist der Einzige, aber der ist ja auch schon alt mittlerweile.
Also ich bin jetzt nicht so der Bellator-Fachmann. Ich müsste jetzt hier das Internet bemühen, um mich da zu informieren, weil mir fällt gerade auch kein Junge ein. Leider nicht. Leider nicht. Aber schauen wir mal. Ich bin mal gespannt, wann die UFC das nach und nach bekannt gibt, wer da rausfliegt. Aber wir werden es ja mitbekommen.
Hat Bellator eigentlich Rankings?
Du wirst es lachen. Ich habe danach mal gesucht und habe es nicht gefunden. Aber ich bin jetzt auch nicht der Typ, der da stundenlang am Rechner sitzt. Aber ich habe da keine Rankings gesehen bei der Bellator.
Nee, Bellator selbst offiziell nicht. Aber Tapology, gute Namen, die da draufstehen. Cheek Kongo ist drauf. Matt Mitrione, Frank.
Aber Kongo ist ja auch schon ewig im Game. Der ist auch schon sackalt, oder?
45.
Check
Platz,
Kongo.
Platz 2 im Bellator Schwergewicht laut Tapology. Oh,
45 für einen Schwergewichtler ist ja so Opa-Alter.
Frank Mir ist auch drauf. Roy Nelson ist auch drauf.
Frank Mir kämpft noch. Ich dachte, der wäre schon längst weg vom Fenster. Roy Nelson habe ich mal noch gesehen bei der Bellator. Aber da war ja auch nichts mehr mit ihm los. Kannst ja auch vergessen.
Ja, ja. Naja, Roy Nelson hat 1, 2, 3, 4, 5 Niederlagen in Folge.
Ja, ja.
Nee. Bei Bellator, das muss man mal schaffen.
Ja das ist nur noch ein paar Dollar verdienen, um sich irgendwie über Wasser zu halten. Aber die glauben wahrscheinlich selber auch nicht mehr an sich. Das ist manchmal, wenn ich da schaue bei Bellator, dann habe ich so das Gefühl, das ist so ein Seniorentreffen, wo man sagt, ja, man kämpft halt nochmal. Aber ich weiß manchmal nicht, ob die wirklich ein ernsthaftes Trainingscamp gemacht haben oder sonst irgendwas. Weil auch vom Tempo her und wie die dann kämpfen, ja, das ist nicht das, was man gewohnt ist jetzt von der UFC oder vielleicht sogar von anderen Organisationen, wenn man da nach Europa schaut.
Ja.
Das ist ein bisschen Seniorenkämpfen manchmal.
Ja. Ja, im Heavyweight halt vor allem. Also das Schwergewicht ist...
Hört sich jetzt böse an, aber ich darf's mir erlauben, ich bin selber ein alter Sack. Deswegen will ich ja nicht die Leistung, die Lebensleistung der Kämpfer absprechen. Das sind ja alles Top-Leute gewesen und teilweise Legenden wie Fedor natürlich, wenn nicht sogar der beste Schwergewichter aller Zeiten. Aber trotzdem muss es jemandem erlaubt sein, so wie wir, wenn wir über die Themen sprechen, muss es erlaubt sein, dann auch mal zu sagen, die sind jetzt aber alt. Das ist nicht mehr so wie früher. Und guckt euch mal alte Kämpfe in der Pride an mit Fedor und guckt euch das jetzt mal an. Und dann seht ihr einfach Riesenunterschiede. Und ich freue mich natürlich, wenn die noch kämpfen, weil ich halt die Namen kenne. Aber ich bin dann oft enttäuscht, wenn ich halt sehe, was an Leistungen noch gebracht werden kann. Was ja vollkommen normal ist in dem Alter. Du wirst ja auch in der Bundesliga keinen 45-Jährigen sehen, der da über den Platz rennt, oder?
Ja, allerhöchstens halt bei solchen Legendenspielen.
Genau, ja, aber...
Ja. Na, ist ja so.
Da sagt dann jeder, ja, der ist viel zu langsam, der ist das und das. Aber im Kampfsport hat man es halt ganz oft, dass die Sportler eigentlich über ihren Zenit drüber hinweggehen, aus Liebe zum Sport, aus Geldnot, keine Ahnung, da muss man dann individuell den jeweiligen Athleten sich anschauen. Fedor hat mit Sicherheit keine Geldnot. Ich glaube, das sind einfach Typen, die lieben das einfach zu kämpfen und die schaffen dann einfach den Sprung nicht, um zu sagen, jetzt ist aber Ende. Dann juckt es dann immer doch nochmal zu kämpfen. Also es sind halt einfach diese eingefleischten Fighter und klar muss man das akzeptieren, wie bei einem Anderson Silva auch, dass man halt sagt, ey, wenn der kämpfen will, dann lasst ihn doch, lasst ihn das machen, was ihm Spaß ist. Auf der anderen Seite hat man da immer so ein bisschen das weinende Auge, weil man halt nicht mehr den Kämpfer sieht, den man von früher kennt und weil man sich manchmal auch einfach Sorgen macht, dass so einer mal schwer verletzt wird. Das ist ja jetzt halt kein Kindergeburtstag.
Ja, und CTE ist kein Witz. Googelt mal ein bisschen nach CTE oder schaut mal auf YouTube, was CTE ist. Das haben auch Footballspieler, ehemalige Footballprofis, weil die eben auch, harte Tacklings, viele Stöße zum Kopf, teilweise auch Fußballer wegen den ganzen Kopfbällen. Und im Kampfsport ist das nochmal ein Ticken härter. Natürlich darf man ruhig sagen, wenn ein Kämpfer 45 ist und Profi ist, seitdem er 22 ist oder sowas und schon 50 Profikämpfe hatte, dass man sagt, hey, das wird irgendwann ungesund, so richtig ungesund. Weil dann fangen sie an zu nuscheln und so weiter. Schaut euch Nick Diaz an. Wobei bei Nick Diaz hat letztes Jahr ein Interview mit Helwani gegeben. Falls ihr das nicht kennt, schaut euch das mal an und schaut mal an, wie er redet. Und ich weiß, klar, die Diaz-Brüder, die haben schon immer so ein bisschen genuschelt. Aber da sagen auch viele, er ist punch-drunk. So eine Art Betrunkenheitszustand durch die ganzen Schläge, die man bekommen hat. Und das kommt nicht von heute auf morgen, sondern das entwickelt sich. McGregor hat vor 5 Jahren oder so mal gesagt, er will relativ früh zurücktreten, weil ihm seine Gesundheit sehr wichtig ist. Und er will früh genug mit dem Sport aufhören, weil er Respekt vor diesem CTE hat.
Ich kann das verstehen. Und ich bin ja auch privat auf Kampfveranstaltungen unterwegs, auch auf so kleineren Sachen, die jetzt nicht im Fernsehen kommen oder sonst irgendwas. Und da bin ich auch schon bei vielen Veranstaltungen gewesen, wo so alte Kickboxer waren oder Boxer waren. Die würden teilweise gar keine Kampflizenz mehr bekommen und die schleichen sich dann durch irgendeine Hintertür rein und dann siehst du die hier kämpfen live und du merkst dann wirklich, wie die teilweise schon Aussetzer haben. Die also wirklich die harten Schläge, die schon mitgenommen haben. Und wenn die dann so relativ leichte Schläge an den Kopf bekommen, dann haben die schon Gleichgewichtsprobleme, haben teilweise Probleme zu sprechen etc. Also wir dürfen nicht vergessen, Kampfsport ist kein Kindergeburtstag. Schwere Schäden im Gehirn können da wirklich auftreten. Und die machen ja auch Sparring noch dazu. Da wird ja auch noch Schläge eingesteckt an den Kopf und so. Und dann, ich weiß nicht, wer schon mal Sparring gemacht hat, wenn du da irgendwelche Idioten hast, die sich dann ausprobieren wollen, dann schlagen die auch mal härter zu, dann geht es im Sparring schon mal gut zur Sache. Und jetzt stell dir vor, du bist seit über 20 Jahren Profi und kämpfst auf diesem Level, was dein Schädel da schon abbekommen hat. Also da muss man wirklich irgendwann die Vernunft walten lassen und ja, scheinbar bekommen aber trotzdem diese Kämpfer dann doch immer noch mal wieder eine Fight-Lizenz. Ich meine, die werden ja auch vor dem Kampf vom Arzt noch mal untersucht. Anscheinend ist das alles okay. Es wird halt akzeptiert.
Hast du nicht auch mal Chuck Liddell, als du letztes oder vorletztes Jahr in den USA warst, da auf dem Klo getroffen, ne?
Ja, genau. Ich habe Chuck Liddell getroffen, witzigerweise auf der Toilette. Und wir haben dann beide die Waschräume, die Toilette verlassen und hatten auch die Möglichkeit, ich hatte die Möglichkeit, mit ihm ein Foto zu machen, kurz mit ihm zu sprechen. Und ich war schockiert. Ich war absolut schockiert. Also er hat Probleme mit dem Sprechen gehabt, er hat Probleme mit dem Gehen gehabt. Jetzt hört nicht, also versteht mich jetzt nicht falsch, also es soll sich jetzt nicht doof anhören, aber ich hatte im ersten Moment das Gefühl, der wäre behindert. Und es hat mich richtig geschockt, weil ich war natürlich voller Freude. Ich habe gedacht, alter Chuck Liddell, und dann stehst du da beim Pinkeln nebeneinander und dann habe ich danach mein Herz zusammengenommen. Ich bin nicht so der Typ, dieser Fanboy, der die Leute anspricht und so, aber Chuck Liddell stand neben mir und da waren noch groß keine Leute. Es war relativ leer alles. Ich denke, jetzt musst du die Chance. Und dann habe ich wirklich gesagt, Herr Liddell, also auf Englisch, habe ihn angesprochen, habe gesagt, dass ich ein riesen Fan bin und er hat sich auch gefreut, aber wie du dann mitbekommen hast, wie er gesprochen hat, habe ich gedacht, hä, was ist mit dem los? Und wie er gegangen ist, boah, das hat mir schon echt, da war ich schon ein bisschen geschockt. Das war nicht der Chuck Liddell, den ich vom Fernsehen her die ganzen Jahre verfolgt habe.
Ja, und jetzt musst du dir mal vorstellen, seinen letzten Profi-MMA-Kampf, wo sie sich richtig auf die Fresse gehauen haben, ja, war im November 2018.
Mit Tito Ortiz, ja. Und ich hatte aber da schon gesehen, da haben sie so Trainingsbilder von ihm gezeigt und so. Da sah das alles so langsam und behäbig aus. Und da habe ich mir noch gedacht, ja, macht er das jetzt absichtlich langsam für das Video? Aber wahrscheinlich war der wirklich so langsam und so kaputt. Ich will auch nicht wissen, mit wie viel Schmerzmedikamenten der sein Training durchgezogen hat. Weil wenn du gesehen hättest, wie der gelaufen ist, wie der seine Hüfte bewegt hat, wie der sie artikuliert hat, der hat nicht den Eindruck auf mich gemacht, als wäre er fähig, einen MMA-Kampf zu machen. Also der kann definitiv sowas nur, ja, meiner Meinung nach, mit Schmerztabletten durchstehen, so ein Training.
Krass.
Ja.
Ja, Mensch, das waren noch einige Themen, die wir besprochen haben.
Haben uns gelabert. Ich hoffe, wir haben unsere Zuhörer nicht gelangweilt.
Ich denke, Jetzt kann man die Zuhörer auch quasi in die Restwoche entlassen. UFC 256 beginnt ja, Samstag auf Sonntag um 4 Uhr. Und ja, ich freue mich. Und ich denke, das wird ein richtig geiles Event.
Definitiv. Ich freue mich auch drauf.
Ja, Matthias, Schlusswort, das gehört dir, wie immer.
Ah, Dankeschön. Aber du machst wahrscheinlich nur, weil ich der Ältere von uns beiden bin, oder?
Nee, aber dann hat man immer so einen schönen Abschluss. Weißt du, diese Regelmäßigkeit braucht man in den Podcasts, habe ich mal gelesen.
Ja, du machst es jetzt aus Respekt vor meinem Alter, weil ich könnte ja rein theoretisch dein Vater sein. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge war euch nicht zu lang. Ich hoffe, wir haben euch nicht gelangweilt oder verwirrt, weil wir ja teilweise von dem einen Thema ins andere gesprungen sind. Aber das ist bei uns halt wirklich so. Und der Carsten würde ich das bestätigen können. Wir sprechen uns vorher nicht ab. Wir wollen halt wirklich locker von der Seele weg über die einzelnen Themen sprechen. Ich habe mir auch noch nie irgendwelche Notizen gemacht. Also ich habe mir nie vorher aufgeschrieben, über was ich reden will oder sonst irgendwas. Ich lasse es immer auf mich zukommen, weil es mir einfach eine Freude ist, mich mit dem Carsten einfach so frei Schnauze über Kampfsport zu unterhalten, wo ich halt gerade Lust drauf habe. Also wir haben hier kein Drehbuch oder sonst irgendwas, sondern wir leben von der Spontanität und wollen euch halt auch damit vermitteln, mit welcher Freude und Liebe wir das Ganze machen. Und wo wir gerade bei Freude und Liebe sind, seid mal so lieb, schaut mal beim Carsten auf dem YouTube-Kanal vorbei, lasst ruhig mal ein Like oder ein Abo da, da freut er sich bestimmt drüber. Und falls jemand mich verfolgt auf YouTube oder auf Instagram, auf YouTube habe ich jetzt längere Zeit nichts gemacht. Das hängt damit zusammen, dass ich keinen Zugriff mehr hatte auf meinen Kanal. Deswegen wird es spätestens Januar 2021 dann einen neuen YouTube-Kanal von mir geben. Und da freue ich mich natürlich auch drauf, wenn der ein oder andere den Kanal abonniert. Auch wenn ich da nicht nur über Kampfsport rede, sondern über Bodybuilding, Ernährung etc. Und das Allerwichtigste natürlich, bleibt unserem Podcast treu. Wenn ihr Fragen habt oder eure Meinung äußern wollt, uns kritisieren wollt oder loben wollt, dann macht das am besten über Instagram. Ich antworte eigentlich so ziemlich jedem und der Carsten antwortet nur denen, die was Positives schreiben.
Oh, der war gut, Matthias.
Nein, war ein Spaß. Aber meldet euch. Wenn ihr was habt, schreibt uns und wir bauen es gerne in den Podcast mit ein. Vielen Dank. Vielen Dank auch an dich, Carsten. Und dann freue ich mich auf nächste Woche, wenn wir über den Event am Wochenende sprechen können. Bis dahin.